Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Christine Hellberg, seit Wochen hören wir immer am Wochenende über diese Demonstrationen nach dem Freitagsgebet in Syrien. Wir hören über Tote, über Verhaftungen, über Verschwundene. Es ist immer irgendwie das gleiche Bild, aber es wird von Woche zu Woche schlimmer. Oder täuscht dieser Eindruck?
Nein, die Lage wird tatsächlich immer dramatischer, vor allem weil sich die Fronten sehr verhärtet haben. Anfangs hatte die Regierung ja auch noch mit Zugeständnissen reagiert. Präsident Assad hatte in einer Rede vor der neuen Regierung von legitimen Forderungen gesprochen, dieser Demonstranten. Er hat davon gesprochen, dass jeder getötete Syrer ein Märtyrer sei. Aber inzwischen werden eben diese Menschen, die auf die Straße gehen, eigentlich kriminalisiert. Das Innenministerium hat vergangenen Freitag gesagt, keine der Demonstrationen sei genehmigt worden. Sprich, wer auf die Straße geht, macht sich strafbar. Jeder Demonstrant ist ein Krimineller und das lässt natürlich auch den Sicherheitskräften weiterhin freie Hand, mit Gewalt gegen diese Demonstrationen vorzugehen. Und die Regierung hat auch ihre Strategie geändert. Sie reagiert nicht mehr nur wie anfangs, sondern sie agiert jetzt ganz gezielt im Vorfeld. Sie versucht eben Aktivisten festzunehmen, die Drahtzieher von solchen Demonstrationen vorher festzusetzen. Das Militär hat zentrale Plätze und Straßen abgesperrt an diesen Freitagen oder auch jetzt unter der Woche. Und es sind eben ganze Städte durchaus abgeriegelt.
So gesehen erstaunt es doch fast ein wenig, fast, dass trotz dieser Demonstrationen, trotz dieser Verbote und trotz den brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte, dass immer noch Leute auf die Straße gehen. Wie ist das zu erklären?
Ja, das überrascht tatsächlich, denn es sind einfach inzwischen so viele Menschen verhaftet worden. Also es sollen 8000 Menschen verschwunden sein. Das sind immer Angaben von Menschenrechtsorganisationen. Knapp 3000 Menschen wurden als verhaftet bestätigt. Wir haben mehr als 600 tote Zivilisten, 120 getötete Sicherheitskräfte. Aber die Proteste gehen weiter und das zeigt, dass die Strategie der Einschüchterung nicht aufgeht. Diese Gewalt treibt die Menschen nur zusätzlich auf die Straße. Die haben ihre Angst überwunden. Sie haben wenig zu verlieren. Und sobald es Tote gibt, werden die Demonstrationen eben eher noch größer. Gerade letzten Freitag in der Stadt Deir ez-Zor, das liegt im Osten des Landes, ist das Zentrum der Ölproduktion in Syrien. Dort waren eigentlich Hunderte demonstrieren gegangen, dann gab es die ersten Toten und sofort waren Tausende auf der Straße. Also das ist so die Entwicklung, die Dynamik, die diese Proteste zeigen. Und deswegen ist nicht damit zu rechnen, dass die demnächst auch aufhören.
Es gab ja dann auch etwas gegensätzliche Meldungen, zum Beispiel die Armee habe die Blockade bei der Stadt Dara gelockert, dass zum Beispiel da das IKRK jetzt rein kann. Ist denn das als Zugeständnis zu werten, als Zeichen von Hoffnung oder wie interpretieren Sie das?
Ich denke, das Militär hatte einfach seine Mission in Dara abgeschlossen. Die Stadt war ja fast 10 Tage lang abgeriegelt gewesen. Die Lage für die Menschen dort muss dramatisch gewesen sein. Sie haben es gesagt, das IKRK und der syrische Rote Halbmond gemeinsam haben Hilfsgüter nach Dara geliefert. Wir wissen aber nicht, wie die Lage aktuell dort ist. Inzwischen sehen wir aber, dass sich genau diese Abriegelungsstrategie anderswo wiederholt, in Banyas, das ist ein Küstenort in Syrien und auch ein Zentrum von Protesten. Dort ist am Samstag das Militär eingerückt. Frauen und Kinder hatten die Stadt teilweise schon zuvor verlassen, aus Angst eben vor den Zuständen, wie man sie in Dara gesehen hatte. Jetzt gibt es in Homs, der zentralsyrischen Stadt, drittgrößte Stadt des Landes, gibt es eine massive Militärpräsenz. In der erwähnten Stadt Deir ez-Zor, gestern Nacht soll die Armee eingerückt sein, in einen Ort südlich von Damaskus, El-Mu'adamiyye. Dort werden immer Telefonleitungen gekappt, die Stromversorgung wird abgestellt, teilweise das Wasser. Das heißt, man erfährt dann auch sehr wenig aus diesen Orten. Und was wir aus Dara gehört haben, war wirklich dramatisch. Also die Nahrungsmittel sind in den Kühlschränken verrottet, es gab keine Babynahrung mehr. Teilweise konnten Leichen gar nicht geborgen werden, wegen anhaltender Schusswechsel. Also das ist immer sehr dramatisch und die Strategie scheint sich jetzt auf andere Orte auszuweiten.
Es gibt viele Demonstrationen, vor allem in den kleineren Städten, jetzt neu dann auch in der drittgrößten Stadt. Die beiden größten Städte in Syrien, Damaskus und Aleppo hingegen, die sind bisher weitgehend ruhig geblieben. Ist das als Erfolg für das Regime zu werten?
Ja, in gewisser Weise schon. Die Zentren von Damaskus und Aleppo sind noch nicht da haben wir noch keine Demonstration gesehen. Mehrere Male haben wir gesehen, dass Demonstranten genau das versucht haben, nämlich aus den Vororten von Damaskus hinzumarschieren ins Zentrum. Da sind sie immer aufgehalten worden von den Sicherheitskräften. Aber ganz entscheidend ist, dass die städtische Mittelschicht sich an diesen Demonstrationen bislang nicht beteiligt. Und es gibt aus meiner Sicht drei Gruppen von Leuten, die sich eben noch zurückhalten. Die erste Gruppe sind Leute, die eigentlich sympathisieren mit der Protestbewegung. Die würden sich gerne anschließen, trauen sich aber einfach noch nicht, weil eben auch jeder Protest dort im Keim erstickt wird. Zum Beispiel an den Universitäten von Aleppo und Damaskus. Dort haben Hunderte, Dutzende Studenten teilweise demonstriert und sind sofort von Pro-Regime-Schlägern oder von Sicherheitskräften auseinandergetrieben worden. Die zweite Gruppe sind die Unentschlossenen, das sind Menschen, die etwas zu verlieren haben, zum Beispiel Händler, Geschäftsleute, Angestellte im Privatsektor. Sie werden sich wahrscheinlich dieser Bewegung erst anschließen, wenn sie das Gefühl haben, das Regime kann sich nicht mehr halten, es wird stürzen. Und das Dritte, die dritte Gruppe sind natürlich Leute, die vom System profitieren, die Mitglieder sind dieses Systems, die zum Beispiel Staatsbedienstete, Beamte, Parteimitglieder oder auch Angehörige von Sicherheitsbeamten und eben zum Teil auch die Minderheiten, das ist wichtig. Die Christen und die Drusen halten sich auch eher noch zurück. Sie beteiligen sich zum Teil an den Demonstrationen, aber die überwiegenden Bevölkerungsschichten dieser Minderheiten warten auch ab. Sie haben einfach Angst, dass nach einem Sturz des Regimes vielleicht eine sunnitische Mehrheit die Macht übernimmt. Und da wissen sie nicht, was sie davon zu halten haben. Für sie ist Bashar al-Assad, der Präsident, auch immer irgendwie ein Garant ihrer eigenen Minderheitenrechte.
Christin Hellberg, Sie haben jetzt vor allem darüber gesprochen, wer nicht an den Demonstrationen teilnimmt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wer denn an diesen Demonstrationen teilnimmt, wer sind diese Leute?
Ja, die Demonstrationen haben in der Provinz begonnen, erst in kleineren Orten, dann eben auch in den Provinzstädten. Das sind einfache Bürger, die sind wirtschaftlich eher benachteiligt, sie haben also relativ wenig zu verlieren. Es sind viele jüngere Männer natürlich dabei, wie wir das auch in den anderen Ländern gesehen haben, aber auch Ältere, auch Frauen, die sich dem angeschlossen haben. In den Städten treffen dann diese eher ungelernten oder diese eher ärmeren Leute auf durchaus gut ausgebildete junge Syrer. Und was am Anfang eben sehr schlecht organisiert oder unorganisiert schien und auch relativ unvernetzt und spontan wirkte, das bemüht sich jetzt eben zunehmend darum, dass man diese Bewegung auch koordiniert. Und da spielen Internetaktivisten eine große Rolle. Sie sitzen im Land, in Syrien oder eben auch im Ausland und versuchen jetzt, diese lokal beschränkten Proteste miteinander zu vernetzen. Es gibt eine neu gegründete nationale Initiative für Veränderung, so nennt sie sich. Das sind Mitglieder im Land und außerhalb des Landes, die nun eine Erklärung herausgegeben haben, wie man eben da vorgehen sollte, welche Forderungen sie stellen. Und es gab jetzt übers Wochenende eine Erklärung auf Facebook. Dort gibt es diese wichtige Revolutionsseite, Syrische Revolution 2011. Dort auch nochmal Forderungen, die politischen Gefangenen müssen freigelassen werden, freie Wahlen innerhalb von 6 Monaten. Interessanterweise fordern all diese Erklärungen nicht den unmittelbaren Rücktritt von Präsident Bashar al-Assad, was wir ja durchaus hören in den Slogans auf der Straße. Aber die Sprecher oder diejenigen, die sich nun zunehmend zu Wort melden im Namen dieser Protestbewegung, fordern das nicht so unmittelbar. Sie scheinen ihm da immer noch irgendwie ein Angebot zu machen oder ein Hintertürchen offen zu halten.
Das Internet, moderne Kommunikationsmittel spielen eine wichtige Rolle, sagen Sie. Auch Syrer, die aus dem Ausland diese Proteste koordinieren wollen. Wie kriegen Sie denn Ihre Informationen überhaupt ins Land rein? Sind ja die Medien zensuriert und es gibt sehr viel Propaganda in den staatlichen Medien. Wie kommen diese Informationen zu den gewöhnlichen Leuten, die dann auch tatsächlich auf die Straße gehen?
Ja, nicht jeder hat in Syrien auch einen Internetzugang, muss man dazu sagen. Die Internetcafés werden kontrolliert oder eben auch überwacht. Deshalb spielen eigentlich die arabischsprachigen Nachrichtensender meiner Meinung nach die Hauptrolle. Al Jazeera, Al Arabiya, aber auch das arabische Programm der BBC zum Beispiel sind ganz entscheidende Informationsquellen für die Syrer selbst im Lande. Man traut sich dort aber nur noch diese Kanäle zu Hause anzuschauen. In Cafés, in öffentlichen Orten läuft das staatliche Fernsehen, da nämlich die Berichterstattung dieser arabischen Sender als einseitig und übertrieben dargestellt wurde seitens der Regierung. Die wollten Zwietracht säen und deswegen werden diese Medien diskreditiert, auch in der Öffentlichkeit. Deswegen traut man sich nicht mehr, das im Café zu gucken. Was interessant ist, als ich im Februar zuletzt in Syrien war, da haben die Menschen Al Jazeera sehr engagiert verfolgt. Damals stürzte gerade Mubarak in Ägypten und alle waren begeistert in den Cafés dabei. Alle guckten Al Jazeera. Jetzt, wo die Revolution im eigenen Land stattfindet, hat man das abgestellt. Also ich denke, diese arabischen Sender spielen die Hauptrolle. Ansonsten gibt es eben nur die staatliche Version der Ereignisse. Das Staatsfernsehen, die sprechen von bewaffneten Banden, von einer ausländischen Verschwörung. die das Land destabilisieren wolle. Das Ausland wird sowieso sehr negativ dort in einer sehr negativen Rolle geschildert. Und es wird dann gesendet, zum Beispiel werden Geständnisse von Mitgliedern von Terrorzellen gesendet, die dann eben sagen, ja, ja, wir wurden hier finanziert und haben Waffen bekommen aus dem Ausland, um hier Unruhe zu stiften. Es werden Beerdigungen gezeigt von Soldaten und Polizisten und dann werden wieder Waffen und Munitionslager gefilmt und da gezeigt, um also diese offizielle Lesart zu bestätigen, dass es hier sich um einen bewaffneten Aufstand handelt.
Und glauben denn die Syrerinnen und Syrer, was sie da sehen im öffentlichen Fernsehen oder in den zugänglichen Medien, oder wissen die, das ist Propaganda?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch oft. Ich denke, wer es wissen möchte, der kann schon erahnen oder wissen, dass es eben eigentlich auch eine sehr einseitige Sichtweise ist und dass es sich dabei weitgehend um Propaganda handelt. Ich denke aber, wer es eben gar nicht so genau wissen möchte, diese besagte Gruppe von Leuten, die ihr Schicksal ganz eng verbunden sieht mit dem des Regimes, die wollen das gar nicht so genau wissen. Die sind sehr dankbar für solche Informationen, wo sie dann bei der Arbeit sitzen können mit diesen Informationen und sagen können, ja, ja, seht her, und die wollen alle nur Chaos und es ist ja alles ganz furchtbar und wir wollen doch lieber wieder Stabilität und der Präsident muss das in den Griff kriegen. Ich denke, wer die Augen verschließen will vor diesen Vorgängen, vor dieser Demokratiebewegung, der guckt staatliches Fernsehen und bekommt dort die Argumente, die er braucht.
Jetzt, Kristin Hellberg, Sie haben 8 Jahre in Syrien gelebt und als Journalistin gearbeitet. Können Sie denn Kontakt halten zu Ihren Bekannten oder ist das gefährlich für die, wenn Sie sich bei denen melden?
Also ich versuche schon Kontakt zu halten per E-Mail und per Telefon. Es ist aber schwierig, offen über die aktuelle Lage zu reden, weil eben Telefonleitungen vor allem ins Ausland abgehört werden. Was ich höre, ist eben, dass die Situation auch gerade in Damaskus sehr angespannt ist, dass keiner dem anderen mehr traut, also ein Klima der Angst herrscht. Viele fühlen sich erinnert an die 90er Jahre, die man eigentlich ja längst hinter sich gelassen hatte. Also man redet eben nicht mit Leuten über die Ereignisse, die man nicht wirklich gut kennt, eigentlich nur im engsten und Familien- und Freundeskreis mit Leuten, die man gut kennt, denen man vertraut, mit denen diskutiert man überhaupt über das, was passiert.
Wie kommen Sie denn zu Ihren Informationen, wenn Sie jetzt von Berlin aus die Situation in Syrien beobachten und kommentieren?
Ja, vor allem über das Internet. Also wenn man tatsächlich viel Zeit darin investiert, auf Facebook aktiv ist, aber auch verschiedene Oppositionsseiten sich anguckt, natürlich auch die staatlichen Medien verfolgt, die Nachrichtensender englischsprachig, arabischsprachig, Newsletter bekommt von den diversen Menschenrechtsorganisationen, dann kann man sich doch so ein Gesamtbild machen, vor allem ja auch dank dieser vielen Handyvideos, die die Aktivisten selbst filmen und dann ins Internet stellen. Das sind eigentlich die einzigen Beweise, die wir haben für die Ereignisse, die dort stattfinden, weil es ja keine Journalisten gibt an den Orten der Auseinandersetzungen. Also die wenigen Korrespondenten, ausländische gibt es sowieso nicht mehr, aber die Syrer selbst sitzen in Damaskus. Keiner wird hingelassen an die Orte der Proteste.
Und wie frei können Sie berichten? Fühlen Sie sich überwacht vom Geheimdienst oder können Sie da frei Ihre Meinung äußern?
Naja, also offiziell ist ja die syrische Botschaft in Berlin zuständig dafür, zu gucken, was denn deutsche Journalisten so über Syrien berichten. Und da es jetzt gerade sowieso keine Visa gibt für ausländische Journalisten, ja, fühlt man sich jetzt, also ich fühle mich nicht konkret überwacht. Ich denke, der Geheimdienst hat auch gerade im Land wahrscheinlich andere Sorgen und ist sehr beschäftigt.
Wenn wir uns jetzt Syrien als Land anschauen, die wenigsten von uns waren ja schon mal da. Syrien ist nicht ein Touristenmagnet wie zum Beispiel Ägypten oder Tunesien. Ich stelle mir das Land vor, viel Wüste, ein paar Städte. Ist das in etwa so?
Ja, es gibt viel Steinwüste in Syrien, keine Sandwüste, ne? Keine Kamele oder so, was man so an Dünen sich da jetzt vorstellt. Also es gibt im Osten des Landes eine Steinwüste, ist eine sehr karge Gegend. Aber es gibt im Westen natürlich das Mittelmeer. Syrien grenzt an das Mittelmeer, hat da eine Küstenlandschaft, die sehr grün ist, die eben auch hügelig ist. Es ist so ein bisschen wie in der Toskana, nur ursprünglicher kann man sich das vorstellen als Europäer. Es gibt einige größere Städte, die Sie erwähnt haben. Es gibt viele kleinere Orte und Städte, die durchaus ländlich geprägt sind.
Also wir haben so ein etwas zweigeteiltes Bild, die einen relativ modernen Städte und ein ziemlich rückständiger Teil, wo einfach Steinwüste ist.
Ja, das mit der Rückständigkeit ist natürlich so eine Sache. Syrien war ja über Jahrzehnte sozialistisch geprägt und während dieser Phase gab es eigentlich nicht so diesen großen Unterschied zwischen den Städten und der Landbevölkerung. Es gab ja eine Planwirtschaft, es gab dank der Baath-Parteistrukturen eben auch ein soziales und staatliches Netz, das bis in die ländlichen Regionen reichte. Und das ist nun das, was sich in den letzten Jahren auch verändert hat. Das ist wirklich dramatisch. Diese wirtschaftliche Öffnung, die wir gesehen haben in den vergangenen Jahren, hat die städtische Mittel- und Oberschicht natürlich sehr unterstützt oder davon haben die vor allem profitiert. Es gab eine Liberalisierung der Märkte, die Privatwirtschaft wurde gestärkt, Staatsbetriebe wurden privatisiert zum Teil, Subventionen wurden abgebaut und das hat den Menschen geholfen, die ja ohnehin schon Kapital hatten, dass sie jetzt eben im Land investieren konnten und damit gute Geschäfte machen konnten. Aber wer vorher schon nichts hatte, zählt eigentlich zu den Verlierern dieser Entwicklung und eben auch die ländlichen Gebiete, die sich etwas abgehängt fühlen von dieser ganzen wirtschaftlichen Öffnung. Und jetzt haben wir, wie Sie es gerade angedeutet haben, wir haben also in Damaskus und Aleppo haben wir die schicken Cafés, die teuren Restaurants, wo man also sein Cappuccino trinken kann und sein Geld am Geldautomaten ziehen kann. Alles undenkbar noch vor 5, 6 Jahren. Man hat internationale Modeketten, die alle vor Ort sind, Markenprodukte, Technologie, Handy, Computer, Internet. Das ist die Realität in den Städten und da fühlt sich natürlich die ländliche Bevölkerung etwas abgehängt. Dort ist die Zeit eher stehen geblieben. Hinzu kamen dann noch schwierige klimatische Bedingungen. In den letzten Jahren hatten wir sehr trockene Jahre, eine große Dürre und die hat dann zu einer ganz massiven Landflucht geführt. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele arme Leute in den Vororten von Damaskus und Aleppo sitzen, die sich eben mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten und dort wächst natürlich die Unzufriedenheit und genau dort eben in den ländlichen Gebieten und in den Vororten sehen wir auch die Demonstrationen.
Jetzt, wenn wir noch etwas die wirtschaftliche Situation von Syrien anschauen. Syrien verfügt eigentlich auch über Erdöl, das geht zur Neige. Assad hat mit wirtschaftlichen Reformen vorwärts gemacht, hat er auch ein Programm, wie er das Erdöl ersetzen will. Will er da zum Beispiel auf Tourismus setzen oder was ist da die Strategie, damit es vielleicht dann einmal weniger viele Arme gibt?
Ja, genau. Also das Erdöl, das sich eben dem Ende neigt, war auch eine der Hauptmotivationen für dieses ehrgeizige Wirtschaftsprogramm, was da aufgelegt wurde. Also Syrien will den Übergang schaffen von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. Bislang ist das Land sehr abhängig von Rohstoffexporten. Erdöl eben zum einen, auch Erdgas, Phosphor, Baumwolle wird zum Beispiel exportiert. Und was eben entwickelt werden müsste, ist das produzierende Gewerbe, eine Industrie. Und da ist die Baumwolle ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn die Baumwolle braucht viel Wasser, das in Syrien nur eingeschränkt verfügbar ist und wird dann noch als Rohstoff exportiert, was sich gar nicht so richtig lohnt. Also man sollte zum Beispiel aus der Baumwolle erstmal T-Shirts und Hosen herstellen und dann mit einer Textilindustrie, einer entwickelten Textilindustrie so ein Endprodukt exportieren und nicht die rohe Baumwolle. Das ist zum Beispiel, wäre ein solches Ziel. Außerdem soll natürlich der Dienstleistungssektor entwickelt werden und der Tourismus, den Sie ansprechen, der ist wirklich entdeckt worden in den letzten Jahren als ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er war ja, Sie haben es angedeutet, sehr unterentwickelt. Das liegt vor allem auch daran, dass das Land jahrzehntelang sehr abgeriegelt war. Im Kalten Krieg stand Syrien auf der Seite der Sowjetunion und der Verbündeten. Man hatte also wenig Kontakt zur westlichen Welt. Aber jetzt gibt es eben seit einigen Jahren ganz massive Investitionen in den Tourismussektor. Es entstehen zum Beispiel gerade vier Fünf-Sterne-Hotels in Damaskus. Das ist unglaublich. Da investieren auch viele Golf-Araber ihr Geld. Die Altstadt von Damaskus hat sich zu einem Vergnügungs- und Ausgehviertel entwickelt. Und die Besucherzahlen steigen tatsächlich, beziehungsweise sind bis zur aktuellen Krise gestiegen. Zumindest vor allem die europäischen Besucher zum Beispiel haben sich verdoppelt, die Zahl der europäischen Besucher im vergangenen Jahr. Aber jetzt diese aktuelle Krise lässt den Tourismus natürlich einbrechen.
Die wirtschaftlichen Probleme hat Präsident Assad an die Hand genommen. Er hat ein paar Dinge doch erreicht, aber bei den politischen Problemen hapert es. Da sind jetzt die ganzen Demonstrationen im Gang, die Leute, die mehr Demokratie einfordern. Welche politischen Reformprojekte hätte denn an die Hand nehmen müssen, damit Syrien nicht da ist? Wo es heute ist? Wo mangelt's?
Ja, ich denke mal, ein ganz wichtiges Thema für die Syrer ist die Macht und der Einfluss dieser Geheimdienste. Es gibt verschiedene Geheimdienste in Syrien und sie beeinflussen den Alltag der Menschen sehr stark. Sie kontrollieren das öffentliche Leben. Man brauchte eben Genehmigung vom Geheimdienst, um Läden zu eröffnen, um Internetcafés zu eröffnen, früher auch um einen Friseursalon zu eröffnen, um einen Ausländer zu heiraten, um also diverse Dinge im Alltag zu tun, die eigentlich ein Verwaltungsakt wären. Da brauchte man immer die Zustimmung der Geheimdienste. Und sie verbreiten natürlich, wenn nötig, eben auch Angst durch ein dichtes Netz von Geheimdienstmitarbeitern, von Spitzeln. Und das ist natürlich etwas, was die Menschen sehr drangsaliert oder was sie als sehr beengend empfinden. Ein weiteres Thema ist die Meinungsfreiheit, wobei man argumentieren könnte, dass sich auch das verändert hat zum Positiven, wenn man das mit den 90er Jahren vergleicht. Also der Name des Vaters des Präsidenten Hafez al-Assad wurde eigentlich damals nur im Flüsterton erwähnt und man konnte jetzt in den letzten Jahren durchaus offen über auch Korruption und solche Themen sprechen. Man durfte zwar nicht den Präsidenten persönlich angreifen, aber man kann durchaus kritisch auch seine Wirtschaftspolitik zum Beispiel kommentieren. Es gab immer rote Linien, aber es hatte sich gebessert. Die Pressefreiheit wäre ein weiteres Thema. Es gibt zwar viele neue Zeitungen und Zeitschriften, aber die wenigsten davon sind politisch. Und die wenigen, die auch politisch Bericht erstatten, liegen sehr auf der Regierungslinie, da sie eben sonst Gefahr laufen, zensiert zu werden oder eben gar nicht ausgeliefert zu werden, nicht gedruckt zu werden. Also da ist der Einfluss oder der Druck der staatlichen Stellen des Informationsministeriums nach wie vor sehr ausgeprägt. Ein weiteres wichtiges Thema, seit Jahren gefordert von der Opposition, wäre ein neues Parteiengesetz. Die Baath-Partei regiert das Land seit 1963. In der Verfassung ist ihre führende Rolle in Staat und Gesellschaft festgeschrieben. Das müsste sich natürlich ändern, das müsste man liberalisieren. Und der letzte Punkt, der immer gefordert wurde, ist die Aufhebung des Ausnahmezustands. Den haben wir jetzt gesehen. Er wirkt sich aber nicht wirklich auf die Realität aus. Und er ist natürlich die legale Voraussetzung erstmal für ein gewisses Maß an Rechtsstaatlichkeit. Denn Ausnahmezustand seit fast 50 Jahren bedeutet nichts anderes als Willkür. Und ich denke, dass Mitglieder der Geheimdienste und der Sicherheitskräfte sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, was tatsächlich in den Gesetzen und in der Verfassung steht, weil man ja eben Notstandsgesetze hatte seit 48 Jahren. Und diese Willkür, genau, die wird sich natürlich auch nicht von heute auf morgen ändern.
Und das hat jetzt zur Folge, dass wir eben Wochenende für Wochenende diese Demonstrationen haben. Es gab Hunderte von Toten, Tausende von Verhafteten und auch sehr viele Leute, die verschwunden sind. Bisher gibt es keine Interventionen oder Sanktionen von Seiten des Westens oder von Seiten der UNO. Wie reagiert da die Bevölkerung? Gibt es keinen Ruf nach Einmischung? Fühlt man sich alleine gelassen?
Nein, die Syrer sind selbst sehr skeptisch gegenüber dem Westen, muss man sagen. Also selbst Oppositionelle und auch die Protestbewegung selbst fordert jetzt keine direkte Einmischung, kein militärisches Engagement zum Beispiel des Westens. Die Menschen wollen sich in Syrien ihre Demokratie selbst erkämpfen. Regimegegner haben auch in den vergangenen Jahren zum Beispiel niemals Geld angenommen aus den USA. Das hat man immer abgelehnt. Und man will das aus eigener Kraft schaffen. Aber ich denke, ein Druck in Form von gezielten Sanktionen, wie wir sie jetzt ja auch sehen, Einfrieren von Vermögen oder Reiseverboten, Verbote gegen Regimevertreter, die sind durchaus erwünscht, aber eben keine große Einmischung seitens des Westens. Das will auch die Bevölkerung selbst nicht.
Wie lange haben die Demonstrierenden noch Schnauf, Christin Hellberg?
Ja, das ist die Frage, ob es ihnen tatsächlich gelingt, auch die entscheidende kritische Masse in den Städten zu erreichen, von denen wir sprachen, diese Mittelschicht in Damaskus und in Aleppo. Ich denke, die Lage wird sich in den nächsten Wochen erstmal weiter zuspitzen, weil das Regime sich eindeutig entschieden hat für einen Kampf gegen diese Protestbewegung mit allen Mitteln, mit aller Härte. Was ich sehe, was ich sehr gefährlich finde, ist eine Spaltung der Bevölkerung, eben auch durch das Regime vorangebracht, indem man gezielte Teile der Bevölkerung zum Beispiel bewaffnet, bestimmten Menschen Waffen in die Hand gibt, die dann ihre Viertel bewachen sollen. Das finde ich sehr gefährlich. Das könnte durchaus zu einer Art Bürgerkrieg führen, vor allem, weil ja eben die syrische Bevölkerung auch aus verschiedenen konfessionellen Gruppen besteht, aus verschiedenen ethnischen Gruppen besteht. Das ist eine große Angst auch der Menschen dort, dass eben genau das passiert, was wir im Irak gesehen haben. Konfessionelle Gewalt, ein Chaos. Die Protestbewegung selbst geht sehr bewusst damit um, finde ich. Sie betont immer wieder, dass sie alle ein syrisches Volk sind, die gemeinsam für Demokratie kämpfen, aber die Regierung scheint eben diese Karte durchaus auszuspielen und immer wieder diese Angst zu schüren vor der konfessionellen Gewalt und die Leute eher zu spalten. Kurzfristig könnte das Regime also die Oberhand behalten, aber ich denke, mittelfristig, in einigen Monaten, auch langfristig, ist Syrien einfach nicht mehr das Syrien, das es vor diesen Protesten war. Ich denke, Präsident Bashar al-Assad hat eine historische Chance verspielt. Er hätte sein Land in die Demokratie führen können, das hat er offensichtlich nicht sich getraut oder er hat es nicht gekonnt. Er wollte es vielleicht auch nicht. Er wird seine Macht in den nächsten Monaten nur noch erhalten können, indem er die Bevölkerung massiv weiterhin unterdrückt. Und das wird nicht ewig so weitergehen.
Christin Hellberg, ich danke Ihnen für diese Einschätzungen.
Sehr gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.